Guten Morgen und auch von mir, von meiner Seite ein frohes neues Jahr für die, die ich noch nicht getroffen habe. Am Anfang möchte ich noch mal kurz beten mit euch, bevor die Predigt losgeht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was für ein Tag im neuen Jahr. Wir haben Schnee. Wenn man mit dem Auto fährt, ist es manchmal nicht ganz so spannend, aber ja, wenn man einen Ehemann hat, der das Auto freischiebt, Barbara, dann ist das natürlich echt entspannt, aber manchmal muss man es ja auch alleine machen. Aber Schnee ist natürlich toll, weiße Weihnacht. So häufig haben wir es ja nicht gehabt in den letzten Jahren. Und man merkt ja auch, dass so ein bisschen das Kind wieder in einem rauskommt. Nicht nur, weil wir jetzt selber Kinder haben, aber irgendwie, es ist ja schon was Schönes. Diese weiße Weihnachten, dann das weiße frohe neue Jahr und ja, wir haben es in der Lesung gehört, was Paulus gesagt hat, die Hoffnung, dass dieses Jahr 2010 vielleicht für den einen oder anderen das bringen mag, was bisher nicht passiert ist. Winnie hat es ja schon angedeutet, jetzt muss ich euch doch mal fragen, Hand aufs Herz, wer hat denn sich Sachen vorgenommen fürs neue Jahr? Anja? Keiner? Komm, ihr sollt nicht lügen, das ist Sünde. Ganz tief im Geheim, also eigentlich hat man doch... Anja, was hast du dir vorgenommen, wenn es nicht zu intim ist?
Ja, ich möchte gerne ein Programm, also ich möchte mich viel bewerben. Mhm. Und ich möchte mich gezielt auf das bewerben, was zu mir passt. Mhm.
Ja.
So, und dann möchte ich morgens früh aufstehen, das habe ich mir vorgenommen.
Ja.
Ich hätte gerne stille Zeit.
Morgen. Mehr Zeit mit Gott.
Ja, ich bin ganz gezielt morgens.
Ja.
Und werde mir einen neuen Wecker kaufen.
Einen, der das ganze Haus zum Beben bringt.
Genau.
Ja. Ja, sonst keiner? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber.
Ja, doch, das stimmt doch.
Na. Jetzt kommen sie alle aus den Löchern.
Also ich habe zwar aufgehört zu rauchen, aber mein Mann und ich sind ja dabei.
Ihr wollt wieder anfangen.
Nein, aber unser Gewicht etwas zu
reduzieren.
Das haben wir uns vorgenommen. Wir sind aber schon im alten Jahr damit angefangen. Dadurch hat uns Weihnachten nicht ganz so schlimm erwischt. Aber das können wir weiter fortführen.
Ja. Sehr gut. Na, letzte Chance, noch jemand? Also ich habe mir Gedanken gemacht, was die meisten sich wohl gewünscht haben und was ich mir auch selber irgendwie vorgenommen habe. Und es war eigentlich das, was ihr schon erwähnt habt. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, neues Jahr, neues Glück. Es ist zwar albern, dass man damit den 31.12. verbindet, aber in unserer Kultur ist es ja nun mal so, dass man das Gefühl hat, auf einmal ist alles anders und man hat mehr Kraft. Aber ich habe es auch irgendwie eingeteilt in was Privates, karrieremäßig und irgendwie spirituell, geistlich. Und es ist, geht genau in die Richtung, ich würde auch gerne etwas abnehmen und mehr Sport wieder machen. Weil das war die letzten Wochen, Monate nicht mehr ganz so spannend. Karriere, viele sicherlich, habe ich gedacht, wünschen sich irgendwas, entweder einen neuen Job, einen anderen Job oder einer, der besser passt. Bei mir ist es zum Glück so, eigentlich bin ich zufrieden, ich brauche nur irgendwie, ich muss mich besser strukturieren, damit ich mehr Zeit habe, weil es sonst wird es extrem stressig. Aber an sich ist der Job nicht schlecht, nur er muss vielleicht, ich muss mich vielleicht ein bisschen besser einfinden. Und dann spirituell, so wie Anja auch, das war übrigens nicht abgesprochen, mehr Zeit mit Gott, also regelmäßiger Zeit mit Gott, was auch immer das heißt, ob das morgens die Kraftzeit ist, die wahrscheinlich am sinnvollsten wäre, oder ob jemand halt eher Nachtmensch ist und das eben abends macht. Vom Prinzip denke ich, ist es eigentlich egal, solange man es halt macht. Aber das sind ja so die Hoffnung, die man so hat fürs neue Jahr oder einige. Aber was ist so in der Welt die Hoffnung, die die meisten Menschen haben? Ich denke, heutzutage ist es ja primär so, dass jeder erstmal so an sich selber denkt und sich selbst auch der Nächste ist. Und dass ganz hohe Erwartungen eben auch an den Partner, den Freund oder den engsten Menschen gesetzt wird. Das merkt man, denke ich, ganz speziell in der hohen Scheidungsrate, dass viele Erwartungen, die man selber nicht erfüllen kann, einfach mal so flott auf den anderen transferiert wird. So nach dem Motto, das, was ich nicht kann, musst du mir geben. Und wenn nicht, dann passen wir halt nicht zusammen. Denke ich, ein ganz starker weltlicher Trend, diese Hoffnung eben auf das Menschliche, auf sich selber oder eben dann die Erwartung auf die anderen zu setzen. Ein weiterer Trend ist, glaube ich, sehr stark so den Weg des geringsten Widerstandes. Es ist sehr en vogue irgendwie, dass man alles ein bisschen liberalisiert und sagt, zu viel Quälerei, zu viel Arbeit ist ja vom Prinzip auch nicht gesund und sozusagen, wenn es dann zu schwer wird, dann lässt man es halt lieber sein und sucht sich einen Weg, der besser zu einem passt. Also dieses, gerade bei Kindern ja auch, dieses Überfordern ist ja dann irgendwie schon kurz davor, dass man ins Gefängnis muss, weil man das jemandem zumutet. Also da gibt es ja irgendwie so ein Trend, dass man sehr stark das alles weltlich sieht. Und ich habe gestern zufällig mal in der Zeit einen Artikel gelesen, der das vielleicht ganz gut reflektiert. In Hamburg haben wir ja momentan die große Debatte der Schulreform. Und für die meisten von euch ist es vielleicht nicht mehr ganz so akut, aber wenn ihr halt jetzt kleine Kinder habt, dann macht man sich natürlich Gedanken, wie wird es in 5 oder 6 Jahren sein, wenn die eigenen Kinder in die Schule gehen. Generell, und ich stecke da sicherlich nicht im Detail und bin da kein Fachmann, aber generell ist die Idee der Schulreform nicht schlecht. In England läuft es schon seit längerem so, dass die Kinder viel länger zur Schule gehen, in die gemeinsame Primarschule, was sie hier nennen, oder Elementarschule, und dann weitergehen. Also die Ansätze sind sicherlich gar nicht so verkehrt von meinem beschränkten Verständnis. Aber man kann natürlich keine Reform darauf bauen, dass man irgendwas reformiert, in der Hoffnung, dass man um die Tatsache herumkommt, dass man einfach mehr Geld und mehr Personal braucht, um so eine Schulreform dann auch wirklich gut zu machen. Und ich glaube, da ist dann immer so der Kompromiss, was kann das Land eigentlich finanziell leisten und was wäre notwendig. Aber eine Sache, die da ganz gut reinpasst in dieses Themenkomplex Hoffnung, ist, es gibt ein Medikament, das habe ich in der Zeit neulich gelesen, das heißt Ritalin. Und es ist, vielleicht kennen das die meisten oder einige von euch, ich kannte es nicht, weil irgendwie brauche ich es noch nicht, aber vielleicht nach dem Artikel habe ich überlegt, vielleicht brauche ich es doch. Es ist ein Medikament, was die Konzentrationsfähigkeit verbessert. Und interessanterweise wurde von 1999 bis zum Jahr 2008 ist der Umsatz von 3 auf 58 Millionen weltweit gestiegen. Also innerhalb von 10 Jahren hat praktisch sich das mal kurz ver-20-facht, ne, so ungefähr. Und es gab neulich einen Artikel, also eine wissenschaftliche Publikation in Nature, das ist eines eigentlich der renommiertesten wissenschaftlichen anerkannten Zeitschriften weltweit, wo eben sich Wissenschaftler mit diesem Titel, mit diesem Thema beschäftigt haben. Und da hieß es dann sinngemäß, es sei eine Frage der Gerechtigkeit und der Chancen. Ich unterhalte mich zu viel mit Alex, glaube ich. Oder eher zu viel mit mir, ich weiß es nicht. Chancengleichheit, also nochmal. Es sei eine Frage der Gerechtigkeit und der Chancengleichheit in Bildungsangelegenheiten, dieses Medikament freizugeben. Bisher steht es noch unter dem Betäubungsmittelgesetz. Also ist nicht freigegeben. Und was das Medikament wohl macht, ist einfach, dass es die Konzentrationsfähigkeit erhöht und dadurch natürlich, ja, es hat starke Nebenwirkungen, deswegen ist es ja noch ein Betäubungsmittelgesetz. Aber es geht halt hier darum, dass sozusagen es einen Vorteil für den Lernenden, also für die Kinder in diesem Falle macht. und man eben sagt, es wäre jetzt nicht fair, wenn einige das vielleicht illegal nehmen und andere nicht, also machen wir es gleich legal. Das bringt uns so ein bisschen in die Debatte des Dopings, da gibt es das eigentlich schon zu Lebzeiten, ne? Warum soll man nicht einfach Doping frei geben und sagen, wer dann gewinnt, ist halt der, der sich am besten gedopt hat. Jeder weiß es, keiner braucht es so tun, als ob oder als ob nicht. Und alles ist klar. Ist natürlich eine ethische, moralische Diskussion, die in meinen Augen auch nicht weit führt. Es gibt vor allen Dingen Gesundheitsprobleme, die dann eben irgendwann bei einigen nicht mehr wahrgenommen werden oder wo gesagt wird, das nehme ich halt in Kauf, auch wenn es meine Gesundheit vielleicht in 20, 30 Jahren spätestens ruiniert. Und insofern ist es eigentlich Quatsch, aber die Diskussion ist halt da und noch erschreckender ist es halt, wenn es in bewährten wissenschaftlichen Zeitschriften sogar propagiert wird, wie Nature. Das ist halt dieses, was ich sehr stark, denke ich, was wir alle sehr stark wahrnehmen, ist dieses, jeder muss halt die gleichen Rechte haben, jeder muss die gleichen Chancen haben, alle sind gleich und alles andere als diese Befreiung von irgendwelchen Grenzen und Verboten ist eigentlich schon eine Sache der Menschenwürde oder man greift in das persönliche Entfaltungsfreiheit ein. Und das wird sicherlich immer stärker. Das, denke ich, spiegelt sich auch so ein bisschen wieder, wenn man an die gleichgeschlechtlichen Ehen denkt, die ja teilweise auch legalisiert sind, wo man als Christ eben schon ganz klar sagen muss, das kann man irgendwie nicht mehr nachvollziehen. Und es geht ja hier auch nicht um die Verdammung, dass man sagt, das soll nicht sein, weil ich es nicht mag oder weil ich es nicht gut finde, sondern wir haben ja als Christen zum Glück, das war nur das Neue Testament, aber wir haben eben zum Glück ein Gesetzeswerk, in dem man nachschlagen kann und sich Gedanken machen kann, ob das gerade was trendy ist, was also gerade sozusagen die Gesellschaft als toll empfindet, auch wirklich mit dem übereinstimmt, was Gott von uns möchte. Und da ist es eben ganz interessant, dass gerade zu dem Thema, muss jeder wirklich alles können, müssen wir alles gleich sein, haben wir alle die gleichen Gaben, müssen Kinder alle das Gleiche, die gleichen Voraussetzungen haben, auf die gleiche Schule gehen, ist es möglich, dass alle Kinder das Gleiche am Ende ihres Schulweges wirklich können? Und müssen wir halt das praktisch, muss das das Ziel sein, dass wir nachher alle uniform sind mit dem Wissen und so weiter? Und da fiel mir halt spontan Römer 12,6 ein, wo Paulus uns eben nochmal so schön daran erinnert, dass wir wirklich alle unterschiedliche Gaben auch haben. Und das natürlich auch ein Thema ist, was, denke ich, aktueller ist als je zuvor. Wir haben unterschiedliche Gaben. Je nach der uns verliehenen Gnade hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat er einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Das ist natürlich von Paulus jetzt primär erstmal auf die Gemeinde gerichtet, aber generell, denke ich, ist das ja auch eine Sache, die wir uns in die Welt übertragen können. Wir sind eben nicht alle gleich und wir haben auch nicht alle die gleichen Gaben. Wir können nicht alle Mediziner werden oder Architekten oder Ingenieure oder Handwerker oder Straßenfeger. Jeder hat sein Talent und es ist ja auch nichts Schlimmes. Die Krux an der Sache ist eben, dass die Gesellschaft angefangen hat, unterschiedliche Gaben unterschiedlich zu bewerten. Das merken wir an den Gehältern. Ein Straßenfeger oder eine Krankenschwester bekommt erheblich weniger als ein Arzt, obwohl sie fast das Gleiche machen. Und so kann man es halt drei umgehen. Das heißt, die Bewertung der Gesellschaft durch die monetären Reize sind halt derart entartet und die Finanzkrise ist ja jetzt praktisch nur nochmal der Tropfen auf dem heißen Stein gewesen, dass das eigentlich völlig irreal geworden ist. Ne? Und die Bibel sagt eigentlich ja, wir sind nicht alle gleich, aber wir müssen eben auch nicht alle gleich sein, sondern wir müssen eben alle die Werte und die Gaben, die wir haben, auch nutzen, und uns gegenseitig anerkennen mit dem, was wir machen und das auch mit Freude machen. Ich denke, dass die monotheistischen Weltreligionen, also hauptsächlich das Judentum, der Islam und eben das Christentum, da gesellschaftlich ganz klar gegensteuern, dass, denke ich, diese drei Weltreligionen schon der Meinung sind, dass eben nicht jeder selbst sich der Nächste ist, sondern davon ausgehen, dass es eben einen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat und der sozusagen jedem von uns einen gewissen Sinn und eine Bestimmung im Leben gibt. Natürlich gibt es da Variationen in diesen drei Weltreligionen, aber generell sind es schon die, zumindest denke ich, die am dichtesten beisammen sind, weil sie davon ausgehen, dass es eben alles nicht zufällig passiert ist, sondern tatsächlich ein Gott oder Allah gibt, der sozusagen da sich Gedanken gemacht hat und der jedem von uns auch einen gewissen Sinn im Leben gibt. Nun, aus christlicher Sicht, denke ich, kann man es eigentlich relativ komprimiert einfach auf den Punkt bringen, wie Paulus das ja eben auch gesagt hat. Die Hoffnung ruht doch letzten Endes in Gott und auf Jesus Christus als das perfekte Opferlamm, der uns alle mit Gott versöhnt hat. Und Paulus schreibt ja dann, und zwar zu einem Zeitpunkt, als wir noch Sünder waren. Das bedeutet ja aber auch, dass wir, und das muss man sich vielleicht nochmal vor Augen führen, sobald wir mit Christus verbunden sind, sobald wir mit Jesus getauft sind, sieht Gott uns eben nicht mehr als Sünder. Und das ist ja eine Sache, die muss man sich nochmal vor Augen führen. Wir sind Sünder und wir bleiben Sünder, aber durch den Mediator, durch das Opfer von Jesus Christus sind wir vor Gott keine Sünder mehr. Weil wenn wir Sünder wären, könnten wir nicht ins Himmelreich kommen, weil Gott verabscheut die Sünde und würde auch uns verabscheuen. Und dadurch ist es also noch bemerkenswerter, dass Gott, so wie Herbert vorhin ja auch gesagt hat, entschieden hat, für uns Sünder seinen eigenen Sohn hinzugeben, weil das der einzige Weg war, wo Gott wieder mit uns versöhnt sein konnte. Und Jesus sozusagen hat jetzt das breite Kreuz und trägt die Sünde, die wir ja tagtäglich begehen, in den unterschiedlichsten Formen. Und dadurch wird das weiße Gewand auf uns übertragen und Gott sieht uns wirklich als Lämmer, als sündenfreie Lämmer. Und das ist schon irgendwie was Einzigartiges. Und man fragt sich halt, warum wir das uns nicht häufiger vergegenwärtigen, weil das setzt natürlich auch enorme Kräfte frei, wenn man weiß, wir sind so weiß wie der Schnee draußen, makellos, wo noch keiner rumgestapft ist. Das hat ja sowas Einzigartiges, Jungfräuliches, etwas Unberührtes an sich. Sobald man anfängt, da irgendwie rumzulaufen, sieht es dann nicht mehr ganz so schön aus. Und wenn der Schnee dann schmilzt, sieht es noch fürchterlicher aus. Aber wir sind vom Prinzip unbedeckt, unbefleckt, unbedarft in Gottes Augen. Und das ist eigentlich so die Hauptmessage heute. Die Hauptnachricht ist die Hoffnung, dass wir auch in 2010 eben dieses Bewusstsein haben, dass Gott uns so liebt, wie wir sind, dass Gott uns so sieht, wie wir eigentlich nicht sind. Nämlich er sieht uns als sündenfrei und dass Gott Jesus geschickt hat, damit wir vor Gott überhaupt treten können. Und in diesem Zusammenhang habe ich in den letzten Tagen nämlich auch ein interessantes Buch gelesen. Ich habe mich mit Herbert schon drüber unterhalten, der hat es, glaube ich, noch nicht ganz durchgelesen. Das ist Die Hütte, glaube ich, auf Deutsch. Die Hütte ist ein Bestseller von Paul Young. Als ich das durchgelesen hatte, das war vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich es mal, oder drei habe ich es durchgelesen, dachte ich erstmal, es wäre toll vielleicht, wenn das mal jeder in der Gemeinde liest und man sich mal darüber unterhält, weil das ist ein ganz interessantes Konzept. Wer kennt es von euch? Okay, was waren eure Eindrücke von dem Buch?
Sehr positiv.
Sehr positiv. Ja. Dieter? Ja. Später. Also ich fand es auch sehr positiv und kurzum, es ist halt eine fiktive Geschichte, die aber zwischendurch irgendwie sehr real wird. Und es geht eigentlich um ein Verhältnis, um das Verhältnis eines Mannes, Familienvaters, der eine Tochter auf tragischen Umständen verloren hat, beziehungsweise sie gekidnappt wurde. Und der dann auf einmal einen Brief von Papa, also von Gott, im Briefkasten hat und zu dem Ort zurückgeführt wird, wo damals nicht die Leiche, aber das kleine Kleidchen seiner Tochter gefunden wurde, in so einem Waldstück, in so einer Hütte. Und dann fängt er an, dort wieder hinzufahren und begegnet praktisch Gott, dem Heiligen Geist und Jesus in Person, in drei verschiedenen Personen. Und praktisch die gesamten, zum Teil theologischen Gedanken und wie man es heute praktisch in die heutige Welt übertragen kann, werden eigentlich sehr schön dargestellt, sehr plastisch dargestellt. Und ich muss sagen, ich habe ganz viel geweint, als ich das Buch gelesen habe, weil zwischendurch immer mal wieder das Gefühl hochkommt, wie sehr Gott einen eigentlich liebt und wie wenig man es wert ist, diese Liebe auch entgegenzunehmen. Beziehungsweise man fühlt sich, also ich zumindest, sehr häufig so wie Petrus. Man verleugnet einfach Jesus ganz häufig. Und er weiß das und trotzdem liebt er einen. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Also wenn man mal wirklich das so ein bisschen anders beleuchten will, würde ich es mal empfehlen. Und ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, die mir nach 2-3 Wochen noch hängen geblieben sind als Grundaussage, die eigentlich auch ganz schön sind, glaube ich, oder ganz zutreffend. Eins der wesentlichen Sachen war eben, dass Gott auch heute noch in seiner Dreieinigkeit unter uns ist und ganz speziell eben, dass wirklich der Heilige Geist eigentlich immer da ist. In dem Buch wird so schön dargestellt wie so ein windartiges Geschöpf, was eigentlich überall und nirgends ist, was aber immer da ist, auch wenn man es nicht sehen kann. Also nachher verschwinden halt diese Personen, aber zwischendurch wird ihm eben immer wieder bewusst, dass nur weil man sie nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Und ich denke, das ist auch heute ein ganz großes Problem für viele, ist, dass wir eben beten, aber wir spüren ja den Heiligen Geist nicht. Wir können ihn ja nicht sehen, wir können ihn nicht festhalten. Und auch Jesus ist manchmal in gewissen Lebenssituationen einfach weit weg. Und das hilft einfach, sich mal vorzustellen, dass sie nicht weit weg sind, sondern dass man wirklich den Glauben haben muss, dass sie direkt bei einem sind, auch wenn man es mal nicht spürt. Gott liebt uns so, wie wir sind. Er möchte, dass wir verzeihen und vergeben, so wie auch wir verziehen und vergeben sind für all unsere Verfehlungen. Denke ich auch ganz wichtig. Viel Bitterkeit in Menschen kommt, glaube ich, daher, dass sie entweder nicht vergeben können, anderen oder sich selber, oder das Gefühl haben, sie sind nicht vergeben. Also ganz schwer für einige. Und wie gesagt, in dem Buch war es halt so, dass er dann letzten Endes dem Mörder seiner Tochter vergeben sollte. Das ist ja so eigentlich das Schlimmste, was man sich auf Erden vorstellen kann. Und das ist natürlich zum Glück alles theoretisch, aber letzten Endes sind ja wir in Gottes Augen auch nicht viel besser, wenn man es mal so nimmt. Wir haben seinen eigenen Sohn hingerichtet, wir zwar nicht physisch, aber wir machen es ja auch jeden Tag noch. Also wir sind vom Prinzip auch Leute, die man anklagen müsste wegen Menschenmordes, den Mord an Jesus Christus. Und wenn man sich das so mal vergegenwärtigt, dann bekommt die Sünde auf einmal auch wieder die Dimension, die es eigentlich auch haben sollte. Nämlich, wir sündigen und denken, es sind nur Kleinigkeiten, aber das ist brutal. Für Gott ist es einfach brutal. Und auch da ist eben die Vergebung ganz wichtig. Ein Spruch, den wir alle kennen, aber den ich auch gut finde: Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Auch nochmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, ich habe es heute mit der Sprache. Natürlich liebt er uns und natürlich lieben wir auch das Kind, was irgendwie kriminell geworden ist oder drogenabhängig geworden ist. Aber wir lieben natürlich deswegen nicht das, was das Kind macht. Aber es bleibt eben unser Kind. Und genauso ist natürlich auch das, was Gott an uns sieht, ist, dass er uns liebt, weil wir seine Geschöpfe sind. Aber er liebt natürlich nicht, was wir machen, oder in dem Fall Jesus. Und ganz wichtig, wir brauchen und sollen nicht darüber urteilen, wer gerettet ist und wer nicht. Das können wir ganz alleine Gott überlassen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir beschäftigen uns viel damit, was vielleicht die katholische Kirche macht, die evangelischen, die Protestanten, der Islam. Und sie haben natürlich alle Unrecht und nur wir haben Recht. Aber Müssen wir uns wirklich damit auseinandersetzen und darüber entscheiden, wer gerettet ist? Nein, das müssen wir nicht, das kann Gott machen. Wir müssen nur unsere Überzeugung nach außen tragen und unseren Glauben vertreten und wir müssen missionieren. Aber wir müssen nicht anfangen zu sagen, du hast Unrecht und ich habe Recht. Wir können nur Vorschläge, denke ich, unterbreiten, die wir von Gott bekommen haben. Und wir können versuchen, es mitzuteilen, aber alles Weitere, glaube ich, können wir wirklich bei Gott lassen. Und dann wäre ganz viel Unheil in der Welt, glaube ich, nicht passiert, wenn das so früher auch schon gesehen würde. Vergebung oder Vergeben befreit. Vergeltung, Hass, Bitternis und Rache machen uns zu Sklaven des Teufels. Hier nochmal an dem Beispiel eben. Und es kann ja jeder nachvollziehen, dass man jemanden, der sein eigenes Kind umgebracht hat, eigentlich auf der Stelle abknallen möchte. Aber man muss vergeben. Und es gibt bei uns ja auch ganz viele kleinere Sachen, die jetzt nicht ganz so dramatisch sind, sondern vielleicht ein Freund oder eine Freundin, die uns mal versetzt haben, die uns enttäuscht haben, Kinder, die, wie auch immer, Leute, die uns einfach wirklich wehgetan haben. Und ich glaube, dass Vergeben einfach ganz wichtig ist. Nicht umsonst sagt ja auch Jesus, dass man eben die Opfergaben vor dem Altar eigentlich nichts wert sind, wenn man noch Bitterkeit gegenüber seinem Bruder oder seiner Schwester hat, sondern dass man sich erst mit der Person versöhnen soll und dann soll man opfern. Warum? Weil das Herz eben, das, was im Herzen ist, sozusagen, ist auch das, was wir leben und was wir sprechen. Und wenn wir Bitterkeit oder Bitternis im Herzen haben, können wir natürlich nach außen immer noch opfern und wir können auch noch schön beten. Aber ganz tief in drin sind wir eben nicht dabei und sind auch nicht, haben nicht vergeben und sind eben nicht voll Liebe. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich mal hinsetzt und wirklich überlegt, ob man den Leuten, die einen wehgetan haben im Leben, ob man denen wirklich vergeben hat und ob man denen überhaupt vergeben kann oder ob man denen überhaupt vergeben will. Und dann kommt man ja der Sache schon mal näher. Häufig ertappt man sich ja auch mal, dass man sagt, nee, das will ich gar nicht, das war jetzt nicht gerecht. Und und ich denke, Jesus und Gott gehen halt immer da, wo es weh tut, rein und sagen, doch, du musst aber. Genau da will ich dich haben. Genau da, wo du sagst, nee, mache ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht, da möchte ich, dass du hingehst. Geben ist seliger als nehmen, ja auch so ein Klassiker. Aber es ist ja wirklich so, je mehr man sich von materiellen Sachen, meistens sind es ja materielle Sachen, man kann ja auch Zeit und Liebe geben, aber ich denke jetzt mal primär an materielle Sachen, je mehr man gibt, von sich selber gibt, materielle Sachen gibt, desto befreiter ist es ja letzten Endes auch. Und eine Metapher in dem Buch oder in dem anderen Buch, was ich gelesen habe, war, glaube ich mal, dass man, je mehr man Kostbares von sich gibt, desto größer ist eigentlich auch die Chance, dass du diese Kostbarkeiten, die du gegeben hast, auch wiederfindest, wenn du im Himmel bist. Und da musst du erstmal drüber nachdenken, aber irgendwie wird es ja Sinn machen. Oder hilft es einem vielleicht wirklich auch zu sagen, ich gebe alles, was ich habe, weil das, was du von dir gegeben hast, was du freiwillig gegeben hast, ist das, was Gott aufnehmen kann und dir wieder zurückgeben kann, wenn wir im Himmel sind. Und wenn man sich das so überlegt, dann fällt es vielleicht doch leichter mal zu geben, wo es wirklich weh tut. Und dann fällt es vielleicht doch leichter, nicht nur materielle Sachen zu geben, sondern wirklich auch Zeit und Liebe zu geben. Weil von Liebe will man ja ganz viel haben, wenn man im Himmel ist. Und ich denke, je mehr man gibt jetzt, desto mehr kriegt man dann auch wieder. Und das fand ich auch nochmal ganz schön. Und die andere Sache, die wir ja auch alle kennen, es wird immer wieder Zweifel an Gott und an seiner Schöpfung geben. Daher brauchen wir Gemeinschaft mit Christen und Ausdauer, um nicht vor dem Ziel aufzugeben. Ausdauer haben wir ja auch in der Lesung gehört. Ausdauer und Bedrängnis letzten Endes fördern oder formen unseren Charakter und letzten Endes auch unseren Glauben. Und ich glaube, dass wir das eben nur gemeinsam schaffen können. Die Anfechtungen, die wir haben in unterschiedlichem Maße und die länger dabei sind, können natürlich viel mehr berichten als vielleicht die Jüngeren. Aber alleine ist es, glaube ich, nicht zu schaffen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns zusammen schließen und auch immer wieder zusammen austauschen, wo sind unsere Anfechtungen, und nicht so tun, als ob alles schön ist, nicht so tun, als ob man ein schlechter Christ ist, nur weil man gerade das Gefühl hat, es läuft nicht, ich sehe Gott nicht, ich fühle ihn nicht, ich weiß nicht, wo er ist, und es läuft einfach nicht. Jeder von uns wird es in seinem christlichen Leben entweder gehabt haben, und wenn er es noch nicht hatte, dann verspreche ich es wird kommen, irgendwann, früher oder später, weil es bleibt einfach nicht aus, weil es gibt eben nicht nur Gott in der Welt, sondern es gibt eben auch den Satan, das Teufelchen, und jeder, der meint, dass er da unfehlbar ist, fällt irgendwann früher oder später auf die Nase. Und das Schlimme ist ja, das sagt ja auch Jesus, dass man aufpassen muss, wenn man das Haus verlässt und dann eben unachtsam ist, kommen praktisch die Geister vielfach mehr zurück und holen einen ein, und man ist am Ende schlechter dran als vorher. Das heißt, es ist schön, getauft zu sein und ein Christ, aber ich denke, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht wieder dahin zurückkommen, wo wir mal waren, weil dann kommt die Keule nämlich noch schlimmer und dann wird es noch heftiger. Also wir brauchen die Gemeinschaft mehr und mehr. Und damit möchte ich dann auch aufhören. Das andere, wer es noch nicht gelesen hat, das ist ein bisschen komisch, die Darstellung von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. Es sind ja Personen und Gott ist eine Frau. Da liest man erstmal und dann denkt man, das kann ja gar nicht sein. Und irgendwie, das Buch will natürlich nicht sagen, dass Gott eine Frau ist, sondern was ich eben interessant nochmal daran fand, ist, dass wir eben auch nicht vergessen dürfen, dass unsere Vorstellung, wie wir Gott sehen und Jesus sehen, und wenn wir in Jesus-Filmen uns angucken, dann haben wir ja häufig diesen gut aussehenden dünnen Mann da in irgendwelchen Filmen, wo Jesus garantiert nicht so ausgesehen hat. Wir haben natürlich unsere weltlichen Vorstellungen, wie Gott aussieht oder Jesus aussieht. Aber das hat ja mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nichts mit dem zu tun, wie es tatsächlich ist. Und ich glaube, das muss man sich auch mal klar machen, dass man manchmal diese Plattitüden, die man hat, dieses Raster, in dem man so denkt, was Gott eigentlich ist und wie Jesus ist, das muss man auch mal hinterfragen. Und das ist wahrscheinlich für jeden auch anders. Und das ist auch gut so. Es gibt nicht den einen Gott und den einen Jesus und den einen Heiligen Geist, der so und so aussieht. Und wenn du das nicht so siehst, dann musst du dich ändern. Sondern ich glaube, das Schöne ist ja daran, dass er für jeden von uns genau das ist, was wir brauchen. Und das bedeutet, dass er für jeden von uns auch anders aussieht. Und das muss man sich auch mal, da muss man sich, glaube ich, auch mal drauf einlassen, wenn man die Bibel sieht und sagt, ja, ich denke mir Gott immer so, oder vielleicht ist er auch eine Frau, oder vielleicht ist er eine Wolke, oder das überlasse ich eurer Fantasie und eurer Eingebung, sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie stelle ich mir wirklich Gott, Jesus und den Heiligen Geist vor? Wie ist er auch heute noch bei mir und in mir? Wie kann man sich das vorstellen? Sind es elektromagnetische Wellen oder Wind oder keine Ahnung, das müsst ihr selber für euch rausfinden. Aber es ist spannend. Und das Buch auf jeden Fall, um abzuschließen, ist mal eine Herausforderung für die, die es noch nicht gelesen haben. Es regt an. Ich glaube, so viel kann man versprechen. Damit möchte ich auch aufhören. Und ich wünsche euch wirklich und uns auch ein frohes, gutes neues Jahr 2010. Ich hoffe, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich habe mit Freude wahrgenommen, dass es jetzt diesen Ehekurs zum Beispiel gibt, dass es regelmäßiger Sinn gibt. Ich denke, wir sollten auch mal bereit sein, einfach die positiven Sachen, die bisher passiert sind und die auch weiterhin noch passieren, so auch mal wahrzunehmen und uns gegenseitig ruhig mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, toll, das finde ich gut, was du gemacht hast, was du machst. Der Weihnachtsgottesdienst war toll, wir haben eine tolle Predigt von dir gehört, Uli. Wir haben tolle Sachen in der Vergangenheit gehört und wir haben immer noch viele, die sich einbringen. Joachim macht es immer toll mit der Musik. Winnie ist immer hier und macht die Begrüßung und die Frauen sind da und helfen den Männern, wenn sie mal wieder zu chaotisch sind und nichts auf die Reihe kriegen. Und so wird uns geholfen und so hat jeder eben auch die Gabe, sich hier einzubringen. Und ich glaube, das wäre einfach toll, wenn wir das auch mal so wahrnehmen. Und ich denke, dann kann der Heilige Geist uns wirklich bewegen und auch neuen Schwung und neue Wunder uns zeigen. Und dafür bete ich. Amen. Amen.